Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Darum, Brüder und Schwestern, haltet geduldig aus bis zur Ankunft des Herrn. Auch der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Ernte. Er wartet geduldig, bis im Herbst und im Frühjahr der Regen fällt. Ebenso geduldig sollt auch ihr sein, macht euer Herz stark, denn die Ankunft des Herrn steht nahe bevor. Die Lieder haben es uns jetzt schon mehrfach vor Augen gestellt. Jesus kommt wieder. Das steht auch hier im Hintergrund dieses Textes und das spricht auch Jakobus aus. Darauf wartet. Nun ging es ja letzte Woche im Gottesdienst schon um das Warten auf Jesus. Aber so ist das nun mal. Advent ist Wartezeit und darum kommt uns das Thema heute aus der Bibel auch wieder entgegen. Jakobus Brief, nicht so einer der ganz bekannten Abschnitte des Neuen Testaments. Jakobus, der leibliche Bruder von Jesus, der in der Zeit, als Jesus auf der Erde war, mit seinem Bruder und dessen Sendung noch wenig anfangen konnte, sondern eher der Meinung war, so wird es zumindest in den Evangelien berichtet, dass die Familie sagte, der ist verrückt geworden. Und dann war es aber so, dass Jesus, der Auferstandene, seinem leiblichen Bruder Jakobus begegnet ist und er dazu durch zum Glauben fand. Und dann einer der ganz wichtigen Leute in der ersten Gemeinde in Jerusalem wurde. Eine Säule der Gemeinde. Und es ist interessant, wie in diesem Brief an vielen Stellen Anklänge vorkommen auf das, was Jesus gesagt hat, was Jesus wichtig war. Und etwas, was Jakobus in besonderer Weise wichtig war, war das Thema, wie kommt der Glaube eigentlich ins Leben? Glaube darf nicht nur eine Kopfsache und eine Theoriesache sein, sondern Glaube will das Leben prägen. Und darum kommen sehr viele praktische Dinge in seinem Brief vor, wo er klare Sachen sagt, so wird Glaube im Leben konkret und erfahrbar. Und heute in diesen beiden Versen und auch den anderen, die wir eben noch gehört haben, kommen sozusagen drei Adventsanforderungen, drei Adventsaufforderungen auf uns zu. Die erste kann man formulieren, wartet. Wartet. Wie geht's Ihnen mit Warten? Warten Sie gerne? So an der Kasse im Supermarkt, bei Lidl, Aldi, Kaufpark oder Kaufland. Ja, wieder nur eine Kasse offen. Und wenn da mehrere Schlangen sind, stehe ich bestimmt in der falschen. Bei dem Arzt, da muss man so lange im Wartezimmer warten. Wahrscheinlich brauche ich mal einen anderen. Wenn wir auf etwas warten sollen, zum Beispiel, dass das Essen noch nicht fertig ist, ja, dann mache ich schnell noch etwas anderes. Oder wenn ich erst darauf warten soll, dass mir jemand anders hilft, dann mache ich es doch lieber schnell selber fertig. Oder ist noch früher Heiligabend, gefühlt der längste Tag des Jahres. Warten auf Weihnachten. Wahrscheinlich hat jeder so das Gefühl, unsere Familie ist am letzten dran. Damals gab es noch die Sendung Wir warten aufs Christkind. Ich weiß nicht, was es heute im Fernsehen so gibt. Nicht schön warten. Oder das bange Warten auf das Ergebnis einer Untersuchung, wo man schon ahnt, dass das schwierig werden kann. Oder das bange Warten, wenn wir wissen, da ist jemand in schwierigen Situationen oder in Gefahr, dass er sich endlich meldet. Wir tun uns schwer mit Warten. Trotzdem, wenn man Statistiken, und es gibt ja schließlich zu allem Statistiken, wenn man Statistiken glauben kann, dann ist es so, dass ein durchschnittlicher Mensch in unseren Breiten von seinem Leben etwa 5 Jahre komplett damit verbringt, zu warten. Kommt sicherlich noch mal ein bisschen auf die Lebensumstände an, wo jemand lebt und ist, aber 5 Jahre des Lebens sind Wartezeit. Es gehört zum Leben dazu, das Warten. Man kann es nicht ganz umgehen, aber manchmal machen wir das Warten sogar zu einer Art Lebenshaltung. In dem Warten steckt allerdings eine Gefahr. Von klein an warten. Erst drauf, in den Kindergarten, in die Schule zu kommen, zumindest manche warten darauf. Ich gehörte nicht dazu. Dann wartet man drauf, dass man 12 ist und endlich spannendere Filme gucken kann. Dass man endlich 18 wird und selber entscheiden kann. Dass die Schule aus ist, das Studium, die Ausbildung fertig ist. Dass ich den richtigen Ehepartner finde, dass ich den besseren Job finde. Ich warte auf Kinder, dann, dass sie endlich selbstständig sind. Dann wartet man auf Enkelkinder und dass man die Rente durchkriegt. Und worauf wartet man dann? Manchmal ist die große Erwartung die nächste Mahlzeit oder der nächste Telefonanruf. Manche warten nur noch auf den Tod. Wartezeit. Wenn das Leben so von Warten bestimmt wird, besteht darin die Gefahr, dass wir eigentlich das Leben selber aus dem Auge verlieren, wenn wir nur auf Dinge warten. Also das kann Jakobus nicht meinen, dass das ganze Leben nur sozusagen vertagt wird auf das Nächste, was dann auf uns wartet. Und trotzdem die Frage, worauf warten wir denn im Moment gerade? Sie und ich, du. So mal ganz ehrlich, was ist so das, worauf wir gerade warten? Wenn man die ersten Christen gefragt hätte, dann hätten sie wahrscheinlich etwa so geantwortet. Unsere große Erwartung ist, wir warten darauf, dass Jesus endlich wiederkommt. Schließlich hat er das doch gesagt, dass er wiederkommt und diese Welt dann ans Ziel bringt. Dass er endlich zeigt, wer die Macht im Himmel und auf der Erde hat. Dass er endlich kommt und diese Welt zurechtbringt. Das Kaputte ausscheidet, das Böse endlich abschafft. Gottes Reich so ganz und umfassend anbricht, nicht mehr Menschen sich als größere oder kleinere Götter aufspielen und andere unterdrücken. Wir haben es in den Liedern eben gehört, was diese Hoffnung ausmacht auf den kommenden Herrn. So war es damals. Und wie ist es bei uns? Ist das Teil wirklich unseres konkreten Erwartung oder ist das so ein Gedanke, mit dem ich nichts anfangen kann oder der mir vielleicht Angst macht? Oder ist es ein Gedanke, von dem ich sage, der ist so abwegig, das kann und will ich überhaupt nicht denken? Für die ersten Christen war diese Erwartung sehr konkret. Darauf lebten sie zu. Und auch Jakobus sagt, der Herr ist nahe. Nun meint nahe nicht unbedingt morgen. Denn warum zur Geduld warten, mahnen, wenn das morgen sein wird? Das schafft man doch irgendwie, bis morgen durchzuhalten. Aber nahe bevorstehend, damit rechnen, sich darauf einstellen. Und das taten die Menschen damals in den ersten Gemeinden. Sie lebten darauf konkret zu. Darum war es ihnen wichtig, dass noch andere von diesem Jesus erfahren, bis er wiederkommt. Darum konnten sie auch mal verzichten. Es war ihm nicht mehr entscheidend wichtig, möglichst viel anzuhäufen. Wenn Jesus bald wiederkommt, dann kann man auch abgeben an Leute, denen es im Moment schlechter geht. Und wenn sein Reich, das auf uns wartet und das auf uns zukommt, das Beste ist, was es geben kann, und ich da eine Zukunft habe, dann muss ich doch auch nicht vorher alles mitnehmen und alles erleben. Ich hörte, dass eine junge Frau aus Afrika bei einem Aufenthalt in Europa gesagt hat, die Leute hier kaufen ein, als ob sie nie sterben würden. Eine etwas andere Perspektive auch auf unser Leben. Jesus kommt und dann hat alles auch ein Ende und das kommt auf uns zu. Rechnet damit, sagt Jakobus. Es kann sehr bald sein. Und spätestens dann, wenn unser Leben an seine zeitliche Grenze kommt, kommt Jesus auf uns zu. Diesen Hintergrund und darauf warten, sagt Jakobus, das tut. Und davon lasst euer Leben prägen. Und weil Jakobus und die erste Gemeinde so konkret auf Jesus und sein Wiederkommen warteten, deswegen waren sie nicht weltfremd, nicht abgewendet von der Welt und sagten, lass mal alles den Bach runtergehen, Jesus kommt ja bald wieder, sondern sie haben einen sehr klaren Blick auf ihre Umgebung gehabt. Das merkt man, wenn man die Verse liest, die vor unserem Predigttext stehen. Auf dem Hintergrund, Jesus kommt wieder, rechnet da Jakobus nämlich mit Raffgier und Ungerechtigkeit ab. Und manches klingt wirklich ähnlich wie Dinge, die Jesus selbst auch gesagt hat. Ich lese einfach mal. Nun zu euch, ihr Reichen, weint und jammert über das Elend, das euch erwartet am Tag, an dem Gott Gericht hält. Eure Reichtümer werden dann verfault sein, eure Kleider von den Motten zerfressen und eure Schätze verrostet. Dieser Rost wird euch anklagen und euer Fleisch wie Feuer verzehren. Ihr habt in den letzten Tagen der Welt Reichtümer angehäuft. Ihr habt den Leuten, die auf euren Feldern gearbeitet und eure Ernte eingebracht haben, den verdienten Lohn vorenthalten. Das schreit zum Himmel. Ihre Klage ist bis zu den Ohren des Herrn, des Herrschers der Welt gedrungen. Euer Leben auf der Erde war mit Luxus und Vergnügen ausgefüllt, während der Schlachttag, ein Bild für den Gerichtstag, schon vor der Tür stand, habt ihr euch noch gemästet. Steht in der Bibel. Ziemlich drastisch. Aber vielleicht bringt es ja mal zum Nachdenken. Was sind eigentlich gute Schwerpunkte? Wenn ich darauf warte, dass diese Welt nicht alles ist, dass Jesus wiederkommen wird, dann das Reich Gottes, seine Herrschaft, ganz sich ausbreiten und ganz da sein wird. Die Prioritäten können andere werden. Nochmal die Frage, wie geht es uns selbst mit diesem Gedanken? Der Tag, an dem der Herr kommt, ist nah. Kommt da Freude auf? Eher Bedenken oder völliges Unverständnis? Ein großes Fest in Gottes neuer Welt, daran darf ich teilnehmen, darauf darf ich mich freuen, dass dann endlich keine Kriege mehr sind, dass dann endlich alle Ungerechtigkeit abgeschafft wird. Nicht einfach Schwamm drüber, sondern alles kommt nochmal zur Sprache. Und die, die in ihrem Leben nie Gerechtigkeit erfahren konnten, werden es erleben, dass dann die zur Verantwortung gezogen werden, die ihnen das angetan haben. Darauf zuleben, dem entgegengehen, sich darauf vorbereiten, wartet auf diesen Tag, sagt Jakobus. Zweite Aufforderung, seid geduldig. Jetzt kommen wir zum zentralen Stichwort dieses Abschnitts. Auch wieder so ein schwieriges Wort, oder? geduldig sein, Geduld haben. Wer von Ihnen hat Geduld? Muss ich jetzt nicht melden. Aber wahrscheinlich will sich sowieso kaum einer melden, oder? Ja, spannend. Ich glaube, dass unsere Zeit es eigentlich umgedreht hat. In unserer Zeit ist nicht die Geduld eine Tugend, sondern die Ungeduld. Ich habe mir sagen lassen, es gibt sicher Leute, die das vielleicht noch etwas genauer wissen hier unter uns, dass es vor einiger Zeit so war, dass wenn man in einem Vorstellungsgespräch auf die Frage, was ist Ihre Schwäche, geantwortet hat, Ungeduld, dann war das ein großer Pluspunkt. Und zwar deswegen, da kann man nämlich seine Schwäche sozusagen gleich als Stärke verkaufen. Mit einem, der ungeduldig ist, da geht was. Der macht notfalls auch den anderen mal Druck. Der sorgt dafür, dass es hier vorwärts geht. Also Ungeduld als Tugend. Ich habe bei der Vorbereitung auf die Predigt ein neues Wort gelernt. Ich weiß nicht, ob Sie das schon kennen. Dieses neue Wort heißt Sofortness. Ja, steht schon in Wikipedia. Sofortness bezeichnet aus einer Ungeduld nach einem extrem kurzen Reizreaktionsverhältnis die Erwartungshaltung, und jetzt finde ich das am spannendsten, dass zunehmend sofort den einzig akzeptablen Zeitrahmen darstellt. Ist das nicht echt zutreffend für uns und unsere Zeit? Alles muss sofort sein. Und wenn ich die Sachen hier vor Ort in dem Laden erst bestellen muss, dann gehe ich doch gleich ins Internet und gucke, wo ich es am schnellsten kriege. Auf etwas warten? So einen langsamen Computer, den kann man doch nicht mehr aushalten. 50 Kerzen an der Lichterkette überprüfen, jeder einzeln rausdrehen und gucken, welche kaputt ist? Da kaufe ich doch lieber schnell eine neue. Oder übers Wochenende keine E-Mails kriegen oder kein Handy zur Verfügung haben. Wer hält das denn aus? Oder etwas einüben, wo ich erst mal 20 Mal dran scheitere. Das kann man doch wohl nicht mehr bringen. Also, Geduld. Was ist eigentlich Geduld? Es ist interessant. Die Bibel, das Neue Testament, hat zwei verschiedene Begriffe für Geduld, die im Deutschen beide mit Geduld wiedergegeben werden. Ein Begriff, der ganz oft da vorkommt, jetzt kommen die Sprachfreaks so ein bisschen auf ihre Kosten. Also ein Wort im Griechischen heißt Hypomone und das bedeutet, übersetzt, kann man wörtlich übersetzen, drunter bleiben. Da kann man sich was drunter vorstellen. Also Geduld kann heißen, es gibt bestimmte Dinge, die muss man einfach aushalten, durchhalten. Dem kann man sich nicht entziehen, da muss man einfach durch, drunter bleiben, tragen, ertragen mit Geduld. Es gibt ein großes biblisches Beispiel für diese Form der Geduld, nämlich Hiob. Taucht ja auch auf in den weiteren Versen, die wir vorhin gehört haben. Ein Mensch, der unbeschreiblich viel Schweres in seinem Leben durchmachen musste, unheimlich viele Verluste erlitten hat und es gab keine Antwort auf die Frage, warum. Nein, er bekam keine Antwort auf die Frage, warum. Die einzige Antwort, die er später bekam, war, dass Gott sagt, ich bin größer. Und was ich mache, verstehst du nicht immer. Und dann ist das Schöne, dass am Ende Gott es wieder gut werden lässt in seinem Leben. Was aber leider nicht immer passiert. Manchmal bleibt es beim Leiden, beim Schwierigen, auch bis zum Ende, in diesem Leben. Drunter bleiben, durchhalten, das brauchen wir. Das ist auch Geduld. Und dann gibt es noch ein anderes Wort für Geduld. Das hier war sozusagen mehr der passive Teil, der erleidende Teil des Hinnehmens. Aber Geduld hat auch einen aktiven Teil. Und dieses Wort benutzt Jakobus an dieser Stelle, die wir eben gehört haben. Und zwar benutzt er da das Wort Makrothymia. Makro kennen wir alle, groß, riesengroß vielleicht sogar. Und Thymia ist der Zorn, die Erregung. Also Geduld heißt dann, den großen Zorn, die große Erregung zurückhalten. Wenn man es vielleicht mit einem deutschen Wort vergleichen will, dann kann man das Wort Langmut nehmen. Nicht sofort aufbrausen, wenn der andere nicht so schnell ist, wie ich das gerne hätte, und ihn sofort ankacken. Meinen Zorn zurückhalten, Geduld lernen, geduldig werden. Langer Atem im Engagement. Die Ungeduld nicht an anderen auslassen. Es ist ja interessant. Der nächste Vers sagt dann nämlich, klagt und jammert nicht übereinander, Geschwister. Das passiert nämlich dann, wenn man diese Geduld nicht hat. Dann gibt es viel zu klagen. Oder man klagt und jammert ständig selbst über die anderen. Ausdruck oder auch Folge von Ungeduld. Diese beiden Dimensionen von Geduld werden uns nahegelegt. Manchmal muss man aushalten, durchhalten, auch wenn es schwer ist. Und einfach Gott vertrauen, dass er unser Leben trotzdem in der Hand hält. Und darauf vertrauen, dass am Ende Jesus es gut macht. Wenn nicht in dieser Welt, dann doch, wenn er wiederkommt, in der neuen Welt. Aber auch bewusst Geduld lernen, Zorn zurückhalten. Geduld ist eine Eigenschaft Gottes. Jesus erzählt mal das Gleichnis von dem großen der viele Schulden hatte und zu seinem Herrn kommt und sagt, hab Geduld mit mir, ich will das alles zurückbezahlen. Der Herr, der für Gott steht, weiß von vornherein, keine Chance, viel zu viel. Und dann schenkt er ihm das. Dann heißt es, er hatte Mitleid mit ihm und er ließ ihm seine Schuld. Und dann ging er hin und hatte mit einem, der nur einen Bruchteil dessen, was er schuldete, seinem Herrn bei ihm Schulden. Und der kommt mit denselben Worten, hab Geduld. Und dann sagt er, nee. Und so sollen wir von Gottes Geduld lernen. Auf die Frage, warum ist Jesus eigentlich noch nicht wiedergekommen, warum ist diese Welt noch nicht am Ziel, warum gibt es immer noch so schrecklich viel Leid, Elend, Ungerechtigkeit in dieser Welt? Auf diese Frage antwortet ein anderer Apostel, nämlich Petrus, und sagt, Gott hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße findet, sie umkehrt, sich bekehrt. Also Gott hat Geduld mit uns Menschen und das ist eine Antwort darauf, warum noch nicht alles am Ziel ist, dass Gott Geduld hat, damit wir lernen, damit wir umkehren, damit wir uns auf ihn einstellen, damit wir zum Glauben an ihn finden. Gott ist geduldig und wir sollen Geduld lernen. Ich finde es eigentlich ganz gnädig, dass Jakobus nicht gleich mit Gottes Geduld argumentiert. Das ist natürlich auch immer richtig und gut, dass wir uns an Gott orientieren und ihn uns zum Maßstab machen sollen. Aber manchmal ist es ja auch hilfreich zu merken, das kann auch in ganz normalen weltlichen Dingen passieren und man kann es auch da schon ein Stück lernen. Und so sagt der Bauer, ist da ein Vorbild. Er wartet auf die kostbare Frucht der Erde, geduldig bis im Herbst und im Frühjahr der Regen fällt. Nun habe ich den Eindruck, ich weiß nicht, haben wir heute Morgen Landwirte unter uns, dass Landwirte unter uns nicht unbedingt so ganz anders gestrickt sind in puncto Geduld als wir anderen. Trotzdem, was Jakobus hier sagt, ist, wenn man in der Landwirtschaft arbeitet, bleibt einem gar nichts übrig, als Geduld zu haben. Frühregen, Spätregen ist für uns ein bisschen komisch. Damals war es einfach so, in der Gegend dort am Mittelmeer gibt es zwei Regenzeiten. Wie in vielen Teilen dieser Welt Saat und Ernte mit zwei Regenzeiten zusammenhängen. Man musste erst mal warten, bis der Boden, der im Sommer knochenhart verdorrt und fest geworden war, im Herbst durch den frühen Regen so ein bisschen aufgeweicht wurde. Erst dann konnte man mit den damaligen Werkzeugen den Boden überhaupt bearbeiten und säen. Und dann musste man warten, bis später auch nochmal die Regenzeit kam, damit es wächst und reift. Und erst wenn sie durch war, dann konnte man ernten. Ja, bei Saat und Ernte, da kann man nicht einfach das Ganze beschleunigen. Man hat das schon mal versucht. Auch im Sozialismus hat man versucht, den Winter künstlich zu machen, um das Saatgut dann, was man sonst eigentlich schon im Herbst säen musste, erst im Frühjahr säen zu müssen. Da gab es große Versuche, die aber letztlich nicht zur dauerhaften Lösung geworden sind. Also, wenn man Landwirtschaft betreibt, muss man einfach warten. Man kann nicht an den Halmen zupfen, sondern man muss warten, bis es gewachsen ist. Man kann die Tragezeit eines Tieres nicht einfach verkürzen. Man muss manchmal auch warten, bis das Wetter so weit ist, dass man ernten kann. Und das sagt Jakobus, das lernt. Man muss im Leben diese Geduld lernen. Dabei heißt Geduld nicht nichts tun und trotzdem abwarten. Nichts tun, das könnte auch Faulheit sein. Denn wenn der Bauer auf Ertrag warten will, muss er natürlich vorher gesät haben. Und die Zeit zwischendurch kann er nutzen, um Dinge aufzuräumen, um Platz zu schaffen für die Ernte und so weiter. Saat und Ernte in der Bibel oft auch ein Beispiel für Gottes Reich. Jesus hat ganz viele Beispiele erzählt, wo er Saat und Ernte mit dem Kommen von Gottes Herrschaft, von seinem Reich vergleicht. Den Samen ausstreuen. Das Wort weitersagen, die gute Nachricht davon, dass Gott in Jesus in diese Welt gekommen ist zu unserer Rettung. Und noch so vieles, was wir tun können in der Zwischenzeit. Wenn wir darauf warten und geduldig sind, dass Jesus irgendwann diese Welt ans Ziel bringt, dann ist es doch gut, jetzt schon sich für die Dinge einzusetzen, die dann positiv bewertet werden. Für Frieden, für Gerechtigkeit. Dann kann man schon jetzt Geflüchtete aufnehmen, Hungernden zu essen geben. Viel zu tun in der Zeit, wo wir in Geduld üben und warten sollen. Frei werden, das zu tun, was dran ist. Seid geduldig, sagt Jakobus. Und wie kann man geduldig sein? Dazu gehört die dritte Aufforderung. Macht euer Herz stark. Damit wir in Geduld warten können, brauchen wir ein starkes Herz. Nicht ein Herz, was durch Doppelherz oder Digitalis oder andere Herzmedikamente stark gemacht worden ist. Weil wenn die Bibel Herz sagt, dann meint sie nicht einfach nur dieses Organ, was das Blut durch den Körper pumpt, sondern das Herz ist für die Bibel der Kern, das Zentrum meiner Person. Da, wo die Gefühle sitzen, die Gedanken sitzen, wo die Entscheidungen meines Lebens fallen, von wo aus mein Leben gesteuert wird, das ist in der Bibel das Herz. Und das Herz ist der Ort, wo der Glaube ist, sitzt. Von Herzen glauben, sagt Paulus, dann wird man gerettet. Der Kern unserer Person, unser Herz soll stark werden. Wie geht das? Der Hebräerbrief sagt mal, und da wird das andere Wort, was für stark manchmal benutzt wird, da wird auch fest schon mal zugesagt, es ist gut, dass das Herz durch Gnade fest wird, gestärkt wird. Die Gnade Gottes macht uns innerlich stark. Oder Paulus schreibt an Timotheus, seinen Schüler und Freund, so sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade in Jesus Christus. Unser Herz wird stark durch die Gnade. Durch den Zuspruch Gottes, ich bin für dich. Auch wenn du es nicht verdient hast, ich bin da und für dich da. Sich dieser Gnade aussetzen, sie sich von Gottes Wort, von der Bibel immer wieder zusprechen lassen. Dann dankbar im Gebet mit Gott darüber reden. Das ist stärkend für unser Herz. Gottes Gnade wahrnehmen und annehmen. Wie wird unser Herz stark? Die Bibel sagt, auch durch die Gemeinschaft mit anderen Christen wirst du stark. Paulus schreibt Römer 1, mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch etwas mitteile an geistlichen Gaben, um euch zu stärken. In der Gemeinschaft der Christen stärken. Oder auch an Timotheus. Und sandten Timotheus, unseren Bruder und Gottes Mitarbeiter am Evangelium, euch zu stärken und zu ermahnen in eurem Glauben. Und hier wird etwas deutlich, Gemeinschaft heißt nicht einfach nur sich mal treffen und Kaffee trinken, das ist schon gut. Aber Gemeinschaft unter Christen meint mehr, sich wirklich aufeinander einlassen, sich füreinander öffnen, wahrnehmen, was uns bewegt, wahrnehmen, was gelungen ist und dann ermutigen, stärken, aber auch wahrnehmen, was nicht gelungen ist. Und dann kann es auch mal nötig sein, zu ermahnen oder zu korrigieren, aber auch das stärkt letztlich. Stark durch die Gnade, stark durch die Gemeinschaft, stark. Da gilt wahrscheinlich für unser geistliches Herz das, was auch für das normale Herz gilt. Training ist gut, einüben. Das Einüben zu tun, was uns von Gott her schon klar geworden ist. Manche haben vielleicht schon gemerkt, das sind sozusagen die 4 Gs, die manche früher gelernt haben. Gottes Wort, Gebet, Gemeinschaft, Gehorsam. Das ist das, wie unser Herz stark wird. Und wir brauchen ein starkes Herz, denn die Zeiten sind nicht einfach. Und das hat ja auch Jakobus hier der Gemeinde vor Augen gestellt. Im Leiden und in der Geduld nehmt euch die Propheten zum Vorbild und Hiob. Leiden kann dazugehören und vielleicht auch für uns noch in weiterer Weise, als es bis jetzt der Fall war. Und darum ist Geduld ein Schlüsselthema, auch für uns. Geduld war ein Schlüsselthema der Gemeinden in den ersten Jahrhunderten. Ich habe das so bis jetzt nicht gewusst, aber ich habe bei der Vorbereitung mitbekommen, dass in den ersten Jahrhunderten viele Bücher von Leitern von Gemeinden über Geduld geschrieben wurden. Das war das eins der ganz großen Themen der ersten Gemeinde. Einer Gemeinde, die mal mehr und mal weniger verfolgt wurde, die aus ganz kleinen Anfängen anfing und wuchs. Eine Gemeinde, die auch manche Pandemie überlebt hat. Und wenn man sich das mal anguckt, dann hat die Gemeinde ein ungeheures Wachstum erlebt. Von Pfingsten, der ersten Gemeinde in Jerusalem an, bis zum Jahr 350 etwa, also etwa 300 Jahre später, ist die Gemeinde von einer Gemeinde in Jerusalem auf über 50 Millionen, das sind zumindest die Schätzungen, die man macht, im Mittelmeerraum angewachsen. Ein Gemeindewachstum von jährlich etwa 4%. Geduld war ein Schlüsselwort dieser Zeit. In den Verfolgungen, in den Schwierigkeiten, in all dem durchzuhalten. Die Menschen vertrauten ihr Leben Jesus an. Sie wussten, dass sie vom Leben nicht sehr viel Leichtes zu erwarten hatten, wenn sie Christen wurden. Mal mehr und mal weniger. Benachteiligt, ausgegrenzt, Geduld haben und auf Jesus warten. Und so wuchsen die Gemeinden und waren attraktiv für andere. Von daher kann geduldig sein auch anstrengend sein. Und genau darum brauchen wir ein starkes und festes Herz, das bei Jesus bleibt, das damit rechnet, dass er kommt. Und darum feiern wir jedes Jahr Advent, damit wir es trainieren, es einüben, das Warten in Geduld. Lasst uns beten. Herr, richte unsere Herzen aus auf dich und dein Kommen, dass wir damit wirklich rechnen, dass du kommst und diese Welt an ein gutes Ziel bringst. Und lass uns dann in Vorfreude darauf das tun, was wir jetzt tun können, von dir weitersagen, in diese Welt Gutes hineintragen, am Frieden mitarbeiten, am Miteinander mit anderen Menschen, an der Versöhnung. Herr, wir bitten dich, dass du uns stärkst, unser Herz stark machst, damit wir wirklich geduldig auf dich und dein Kommen warten können und die Zeit, die wir haben, in guter Weise nutzen. Amen.